Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Also gedacht war es ursprünglich so.
Es wird kein großer Skizirkus stattfinden können. Es wird kein Après-Ski geben. Es werden keine Lokale geöffnet sein. Aber 2-3 Stunden Skifahren mit den Kindern, das sollte eigentlich auch im Lockdown möglich sein.
Das ist Markus Wallner. Das ist der Landeshauptmann vom Vorarlberg in Österreich. Das ist ein sehr beliebtes Skigebiet. Und seit gestern sind ja eben die Skigebiete in Österreich geöffnet. Und ja, es ist richtig, es hat kein Après-Ski gegeben. Die Gastronomie hatte geschlossen. Und trotzdem war es eben in vielen Skigebieten viel zu voll. Wie passt das eigentlich zusammen, wo es doch seit Samstag einen 3. harten Lockdown gibt in Österreich? Der Druck auf die Politik, die Skigebiete zu öffnen, war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Wie groß und wie voll es am Wochenende gewesen ist, das gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update heute am Montag, den 28. Dezember. Außerdem geht es darum, was der Brexit für Studierende bedeutet. Denn eins ist jetzt schon klar, Studiprogramme wie Erasmus, das wird schwierig.
Erasmus was also extremely expensive.
Boris Johnson ist Erasmus einfach zu teuer. Was das bedeutet für Studierende, erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Der 3. harte Lockdown für Österreich, der hat ja schon am 2. Weihnachtstag begonnen. Und 2 Tage vorher, also am Weihnachten, hat Österreich seine Skigebiete geöffnet. Und es ist dann eben das passiert, womit man rechnen musste. Es war einfach viel zu viel los auf den Pisten, an den Skiliften, an den Parkplätzen. Es war so voll, dass teilweise eben bestimmte Gebiete auch wieder gesperrt worden sind. Und das, obwohl praktisch nur einheimische SkifahrerInnen unterwegs gewesen sind. Jetzt soll nochmal nachgebessert werden. Die Politik hat auch nochmal appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen. Und wir haben noch mal drüber gesprochen, und zwar mit unserem Korrespondenten Clemens Ferrenkotter. Also, der guckt sich für uns diese Situation in Österreich noch mal an. Clemens, war es denn wirklich überall zu voll oder hat das nur ganz bestimmte Gebiete betroffen?
Das war in bestimmten Gebieten, vor allen Dingen in Oberösterreich und Niederösterreich. Dort war es zum Teil wirklich heftig, weil am Sonntag war also brillantes Wetter und alle sind relativ früh aufgebrochen. Semmering und eine Stunde ungefähr mit dem Auto südlich von Wien ist das erste größere schöne Skigebiet. Und dort waren um 9:30 schon alle Parkplätze komplett zu, entlang der Zufahrtsstraßen, 2 links und rechts der Böschung jeweils geparkte Autos, sodass dann wirklich da zu war. Ähnliches auch in Oberösterreich in einigen Skigebieten, aber muss sagen, landesweit war das nicht der Fall. Kärnten, Salzburg, Tirol, da ging das relativ gut.
Wie finden die ÖsterreicherInnen das denn eigentlich? Wie wird das diskutiert? Also ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus auch einige dabei sind, die diesen Widerspruch vielleicht auch wahrnehmen. Also auf der einen Seite eben der harte Lockdown, auf der anderen Seite, wir machen jetzt die Skigebiete auf.
Ja, das ist auch immer kräftig debattiert worden, nicht nur allein in der Politik, sondern auch in Medien, bei Leuten, die es wirklich dann auch Kopfschütteln konnten und sagten, was ist jetzt eigentlich geltend? Wir können nichts mehr einkaufen, außer irgendwie, was weiß ich, zum Supermarkt gehen oder zur Tankstelle und alles andere geht nicht, bloß das Skifahren. Nur man muss natürlich auch sehen, ursprünglich wollte Bundeskanzler Kurz dem Vernehmen nach sehr wohl die Skigebiete zulassen, bloß da gab es zu großen Widerstand aus den Bundesländern, vor allem den westlichen Bundesländern, also Vorarlberg, Salzburg, Tirol. Die sagten, wir können, und das ist ein Argument, was wirklich auch bei vielen zieht, wir können während dieser Zeit des Lockdowns dann nicht noch zugleich Leuten, die direkt buchstäblich die Berge vor sich haben, verbieten, dass sie Skifahren können. Die Schulen, die haben ja Ferien danach, nach den Ferien geht es noch weiter mit Fernunterricht. Was sollen wir mit denen den ganzen Tag machen? Und diesem Argument haben sich dann also auch Bundesregierung in der Koalition sich dann geeinigt und okay, angeschlossen, das machen wir, haben dann ihre Regeln aufgestellt mit FFP2-Masken, die man Gondel tragen muss und so weiter. Aber man hat natürlich schon gesehen, allein nur, wenn die Anwohner direkt auch anfahren und das mit mehreren tausend zeitgleich tun, dann ist einfach das blockiert. Das führt unter anderem, das ist kolportiert worden, zum Teil auch in einigen Boulevardzeitungen, dazu, dass die Skigebiete haben ja jeweils immer Webcams, dass man schauen kann, wie ist das Wetter,
genau. Man
kann man sich anstellen, wie sieht es aus. Und diese Art von Webcams seien also bei einigen Skigebieten verstellt worden, nachdem sonst die ganze Zeit zu sehen war, wie also wirklich mächtig viele Leute vor den Skiliften anstanden und relativ da war mit Abstand wohl auch nicht viel mehr mitzuhalten, und dass die Webcams dann verstellt worden sind.
Ich glaube, dann hat man einfach nur
blauen
Himmel gesehen oder so, genau. Oder
blauer
Wald,
Himmel, ja. Sieht super schön aus, aber jetzt nicht das, wo man sagt, da das will ich eigentlich vermeiden. Mhm. Und bei der Frage aus der Serie, das ist eine klassische Frage, wer war das, lässt sich natürlich so schnell nicht feststellen. Aber natürlich kann man subsumieren vernünftigerweise, dass das nur diejenigen sind, die Zugriff haben auf die Webcams in den jeweiligen Skigebieten.
Also so wie du es beschreibst, Clemens, ist der politische Druck dann doch sehr groß auf die österreichische Regierung. Auf der anderen Seite haben wir vorab eben auch immer wieder gehört, man will so eine Situation, so einen Moment wie in Ischgl bitte nicht noch ein zweites Mal erleben. Glaubst du denn von den Bildern, von den Eindrücken, die wir jetzt am Wochenende eben bekommen haben, das könnte tatsächlich noch mal so schlimm werden? Ich meine, die Leute da sind draußen, in Ischgl waren sie drin und haben Après-Ski gefeiert. Das ist ja nun am Wochenende tatsächlich nicht passiert, weil die Gastronomie auch geschlossen hat.
Ja, das sind tatsächlich auch für viele zwei verschiedene, wenn man so will, Paar Skischuhpaar. Denn das eine in Ischgl waren tatsächlich dann halt Après-Ski. Dann haben die gesagt, das wollen wir auf keinen Fall machen. Die Skihütten selber, sofern sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. auf der Straße zu erreichen sind, dürfen Takeaway machen. Das ist also durchaus möglich, weil sie sagen, das ist auch so Ungleichbehandlung mit allen anderen Restaurants und Gasthöfen innerhalb des Landes. Die können ja auch immer ihre Speisen und Getränke rausgeben. Mhm. Die Skihütten, die weiter oberhalb liegen, die also nicht zugänglich sind mit einer Straße, da geht es nicht. Das ist etwas, was schon bei vielen klar ist und vor allen Dingen auf Seiten der Landespolitik auch, wo man auch schaut, was weiß ich, vor allen Dingen halt Tirol auch. Die sagt, wir wollen sowas nicht haben, wir wollen nicht irgendwie noch zweite Ischgl-Bilder haben. Deswegen waren also da die Mahnungen sehr groß. Mein Eindruck ist der. Also jetzt hier am Montag ist auf Deutsch gesagt in einigen Gebieten wirklich grauenvolles Wetter. Dichter Schneefall in Kärnten und auch in Osttirol. Es ist starker Wind. Es ist zurzeit ein Weltcuprennen am Semmering, wo gestern, vorgestern noch so viele Leute waren, abgesagt worden, weil es jetzt zu starken Wind hat. Das heißt, mein Eindruck ist der, dass nach diesem ersten Sonntagsrush, wenn man so will, auf die jeweiligen Skipisten, die da doch ein wenig gelernt haben und sagen, pass auf, ihr müsst euch online anmelden. Das ist in Niederösterreich so der Fall, aber klappt offenbar noch nicht so ganz. In anderen Skigebieten ist es weitaus moderater, dass sie gesehen haben, okay, wir können das nicht zeitgleich alle dahin gehen. Insofern glaube ich, dass die Lernkurve dort ein wenig nach oben deuten dürfte.
Clemens, danke dir fürs Erklären und für die frischen Eindrücke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das klingt wie ein Aprilscherz, aber die Nachricht kam heute, also am 28. Dezember tatsächlich. Die Fastfood-Kette KFC, die will eine Spielekonsole entwickeln, die einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten hätte, also PlayStation oder Wii oder so. Und zwar soll diese Konsole von KFC nicht nur Spiele können, sondern, und jetzt kommt's, auch frittiertes Hühnchen warm halten können. Ja, also eine Spielekonsole mit Mini-Ofen. Ob und wann das Ding rauskommt, das wissen wir noch nicht. Ist aber auch egal, weil wir Christian Schmidt haben. Der hat das Potenzial von technischen Geräten fürs Kochen schon sehr, sehr lange entdeckt und weiterentwickelt. Ich freue mich.
Du auch? Oh ja, ne? Ich auch. Ich erinnere mich auch an eine schöne Aktion in unserer Sendung Netzbasteln. Da haben wir auch mit Computern gearbeitet. Nicht mit einer Spielekonsole, aber wir haben so einen Rechner auseinandergebaut und da an diesen Lüfter rausgenommen. Ne? Der Lüfter ist ein wunderbares Kochgerät.
Warum?
Eigentlich. Das ist so ein kleiner Ventilator.
Warum tust du das?
weil es geht, weil wir es können. Das ist ein Ventilator in so einem kleinen Kästchen. Und wenn man den zum Beispiel an eine Powerbank anschließt, dann hast du so einen kleinen Quirl. Der ist nicht so stark wie ein Mixer, was kein Nachteil ist, sondern eher ein Vorteil. Denn mit so einem Low-Energy-Quirl kannst du schöne Sachen machen. Zum Beispiel Schokolade schmelzen und konchieren. Also ne, Topf auf den Herd, Schokolade langsam erhitzen, die wird flüssig. Und damit dann alles schön cremig rühren, weil dieses Ding ja ständig rührt. Und dafür ist dann dieser Lüfter vom Rechner perfekt. Kannst du einfach in den Topf reinhängen, darf nur nicht mehr als 70 Grad heiß werden, sonst schmilzt das Ding. Dann wird's ungesund.
Christian, ich frage jetzt nicht, wie du auf die Idee gekommen bist. Sie ist einfach da. Es ist völlig in Ordnung. Ich mag das. Ich mag das, wenn sowas passiert. Okay. TÜV geprüft, aber nicht, ne? Mit dem
Ventilator. Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Wir haben auch noch eine Menge mehr ausprobiert im Netzbasteln. Bügeleisen zum Beispiel ist ein ganz hervorragender Grill. Auch mit einem Föhn kannst du toll überbacken. Kann man alles bei uns auf der Seite nachlesen. Aber jetzt, für in Richtung Silvester, habe ich mir für heute was Neues, Hübsches ausgedacht. Ein Original-Schweizer Raclette-Gerät.
Das ist jetzt wieder der Moment, Christian, wo ich Angst bekomme, aber gleichzeitig finde ich es auch toll. Ich weiß es ganz genau. Also es geht jetzt wirklich nicht um diese Tischgrill-Raclette-Geschichten vom Discounter oder so.
Nein.
Die Schweizer machen das ja generell anders mit dem Raclette. Ne? Die machen das so von oben, das wird so abgeschabt oder so.
Richtig, da wird ein Käseleib an eine Wärmequelle gehalten, dann schmilzt der und die Raclette-Meisterin oder der Raclette-Meister, die schaben das dann so gekonnt ab auf eine Portion Kartoffeln meinetwegen. Ist ein bisschen anders als bei uns mit den Pfännchen.
Okay, und die Sache, die es kompliziert macht, ist die Wärmequelle wahrscheinlich?
Ja genau, und da kommt jetzt unser Haushalt ins Spiel. Da könnte man nämlich einfach mal im Keller kramen, ob man noch, weiß nicht, kennst du das auch? Ich hatte so hässliche Flurlampen.
Definitiv kenne ich die.
Die habe ich in eine Kiste gepackt und das waren so eine, ja, so Halogenstrahler in einer Leiste. Ne? Die sind super für sowas.
Weil die richtig heiß werden, oder was?
Genau, diese Energiesparlampen, die heizen ja nicht mehr gescheit, ne? Die werden höchstens lauwarm. Halogenstrahler sind super, gerade wenn es mehrere hintereinander sind. Die werden richtig heiß, da kommen wir auf 250 Grad und das bringt so einen fettigen Raclette-Käse schon zum Schmelzen. Aber ich habe noch was Besseres.
Oh mein Gott, wie kann es noch besser werden, Christian? Sag es mir.
So, jetzt sind wir auch fast schon wieder im Gaming-Bereich und da können wir jetzt mal was ausprobieren. Ich habe hier, warte mal, man hört wahrscheinlich den Lüfter auch schon, ich habe hier einen Beamer.
Bisschen,
ne?
Ganz bisschen hört man es, ja.
Pass auf, ja, ich mache den nochmal die Lampe gescheit an. So, und ich habe auch Käse. Und Vorteil bei so einem Beamer ist, diese Lampe, die bringt es auf 900 Grad Celsius.
Oh.
Und jetzt halte ich diesen Käse, pass mal auf, ich halte den ran an den Beamer.
Ja.
Und warte, für Silvester kann man da wahrscheinlich ein bisschen irgendwie eine schönere Vorrichtung bauen. Jetzt halte ich das mal so und man sieht, dass der Käse schon anfängt zu schwitzen. Und gut, soll ich dir noch was verraten?
Ja, bitte. Bitte.
Pass auf, hier. Wenn das funktioniert. Ich lasse über den Beamer jetzt gerade ein Video laufen über Käseherstellung in der Schweiz.
Das ist so
und dieses
Meta,
Video
Christian.
Wird gerade, pass auf schmelzenden Käse projiziert.
Es ist irre.
Ist das geil?
Es ist richtig, richtig irre. Wirklich.
So, ich stelle das jetzt wieder weg.
Ja.
Und kann dann, warte mal, hier gemütlich den Käse vom Leib schaben. Ich habe hier Baguette, Käse drauf.
Oh.
Und ich finde es hervorragend. Hat funktioniert. Beamer-Raclette.
Christian, ganz ehrlich, das ist somit das Crankeste, was ich bisher von dir gehört habe. Jetzt mal ohne Quatsch.
Ja, klar. Jetzt haben wir so viel im Haushalt, dass man hacken kann insgesamt. Es geht noch viel mehr. Man kann über eine Heizung fermentieren. Man kann im Reiskocher Kuchen kochen, backen. Man kann im Wäschetrockner auch Obst dörren. Würde auch funktionieren. Gibt es im Internet Anleitungen für. Die Möglichkeiten sind endlos. Ich bin mir sicher, ja, wenn du magst, können wir auch noch mal weiter experimentieren. Irgendwann, wenn die Bude hier nicht abgefackelt ist.
So siehst du mal, wollte ich gerade sagen. Pass mal da schön auf mit der Hitze und mit dem Käse und nicht, dass wir dich dann da irgendwie noch vom Balkon fischen müssen oder so, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Ne? Genau. Also Christian, vielen Dank auch dafür, dass ich jetzt richtig Hunger habe. Ein paar Versuche gibt es ja auch noch online bei uns. Christian hat es gerade schon gesagt, also auf der Seite von Netzbasteln. Und wie ihr es hinbekommt mit dem Raclette, wie ihr schmilzt. Ihr braucht nur einen Beamer und die geniale Idee von unserem Reporter Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für die Wirtschaft war das wirklich eine große Erleichterung, noch an Heiligabend, nämlich, dass es eine Einigung gegeben hat zwischen der EU und Großbritannien auf ein Nach-Brexit-Abkommen. Seit heute ist auch klar, der Vertrag für die Zeit ab dem 1.1., also ab Freitag, kann zumindest vorläufig in Kraft treten. Aber eine Erleichterung ist das längst nicht für alle, auf jeden Fall nicht für Studierende, die gerne, ja, vielleicht irgendwann mal ein Erasmus-Semester in Großbritannien verbracht hätten. Denn die britische Regierung steigt aus dem europäischen Austauschprogramm aus. Frage deswegen jetzt an Jan Bungartz aus unserer Nachrichtenredaktion. Warum denn? Warum wollen die da raus?
Ja, da hat Premier Boris Johnson bei seiner großen PK an Heiligabend eigentlich keinen Hehl draus gemacht. Ihm ist Erasmus schlicht zu teuer gewesen.
On Erasmus, it was a tough decision.
Es war eine schwierige Entscheidung. Wie Sie wissen, ist Großbritannien ein großer Nettozahler, was den Bildungssektor des Kontinents betrifft. Denn über die letzten Jahrzehnte hatten wir so viele EU-Bürger hier. Das war wunderbar, aber finanziell sind wir dabei schlecht weggekommen. Erasmus war auch sehr teuer.
Erasmus was also extremely expensive.
Tja, und damit hat Johnson sich auch mal schnell von einer früheren Ankündigung verabschiedet. Anfang des Jahres hieß es nämlich noch, die britische Regierung setze sich dafür ein, dass Großbritannien Teil des Erasmus-Programms bleibt.
So viel dazu. Aber hat Johnson wenigstens recht damit, wenn er sagt, dass Erasmus zu teuer geworden wäre?
Also das ist mindestens mal umstritten. Laut der britischen Regierung hätte es wohl einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet, Erasmus nach dem Brexit fortzuführen. Okay, weiteres Argument war ja auch, wir haben es bei Johnson eben gehört, dass ja mehr Studierende aus anderen EU-Ländern ins Land gekommen sind als umgekehrt. Aber das könnte eine ziemliche Milchmädchenrechnung gewesen sein, wenn man einer Dachorganisation britischer Universitäten glaubt. Die hat nämlich errechnet, dass ausländische Erasmus-Studierende der britischen Wirtschaft jährlich 420 Millionen Pfund bringen durch das Geld, das sie dort ausgeben. Wenn man die bisherigen Kosten für Erasmus dann abzieht, bleiben demnach immer noch gut 240 Millionen Pfund im Jahr übrig.
Ja, okay, vielleicht denkt Johnson ja auch, dass die ausländischen Studenten auch so kommen und macht sich da irgendwie nicht so einen Kopf drum.
Ja gut, das dürfte ohne Erasmus allerdings deutlich teurer und damit wenigstens ein Stück weit unattraktiver werden. Hauptgrund sind eben die hohen Studiengebühren an britischen Unis. Die wurden Erasmus-Studierenden ja bisher erlassen. Das fällt in Zukunft leider weg, genau wie die Visafreiheit. Auch Studis brauchen in Zukunft ein Visum in Großbritannien. Und bisher ist für die Incoming Students kein Folgeprogramm in Sicht. Denn dieses neu angekündigte britische Programm wird es wohl nur für britische Studierende geben, die ins Ausland gehen wollen. Das will sich die Regierung gut 100 Millionen Pfund kosten lassen.
Klingt so ein bisschen nach UK First. Was heißt denn das jetzt für alle anderen?
Also erstmal Beruhigung für alle, die schon eine Zusage haben für ihr Erasmus-Semester in UK. Wenigstens, was dieses Jahr noch genehmigt wurde, das wird auch noch durchgeführt. Und je nach Uni kann es vielleicht auch noch längere Übergangsfristen geben, sagt Uta Steiger vom University College in London.
UCL, wie auch viele andere Universitäten, haben tatsächlich Erasmus-Gelder noch bis Mai 2022. Dementsprechend werden wir bis dahin weiter an dem Programm teilnehmen. Dann allerdings müssen wir zum Teil eben über bilaterale Abkommen mit den einzelnen Universitäten das vertraglich regeln.
Tja, und was dann eben genau kommt, das ist zurzeit völlig offen und das betrifft neben England, Stand heute, auch Studieren in Schottland und in Wales. Nur fürs britische Nordirland gibt es eine Ausnahmeregelung. Da sorgt die irische Regierung dafür, dass der europäische Austausch weitergehen kann. Die Frage ist eben, ob andere in die Bresche springen und Studieren und Ausbildung in Großbritannien weiter durch Stipendien ermöglichen.
Großbritannien steigt aus dem EU-Studierendenprogramm Erasmus. Was das absehbar bedeutet, das hat euch hier Jan Bungartz erklärt aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Coronavirus macht krank. Das wissen wir so ungefähr seit einem Jahr. Besonders betroffen sind dann eben die Atemwege inklusive der Lunge. Das passiert im Körper. Auf der seelischen Ebene passiert auch was. Corona stresst Menschen. Dieses Virus macht Menschen Angst. Adrian James, das ist ein sehr bekannter und renommierter Psychiater aus Großbritannien, der sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg habe es keine größere Bedrohung für die psychische Gesundheit gegeben als Corona. Und das äußert sich. Es gibt mehr Angststörungen und Panikattacken.
Man muss ja sagen, die aktuelle Situation geht ja mit einem Bedrohungsgefühl einher.
Und auf solche Bedrohung hat unser Körper eine uralte Antwort parat.
Herzrasen, dass einem flau wird, schwindelig, Schweißausbrüche.
Kurz Angst oder in Extremform Panik.
Ja, die aktuelle Pandemiesituation kann tatsächlich dazu beitragen, dass Ängste nochmal deutlich zunehmen.
Gut ein Jahr nach Entdeckung von SARS-CoV-2, 10 Monate nachdem die Pandemie bei uns in Deutschland ankam, wird es langsam Zeit, die Angst in den Blick zu nehmen. Fangen wir an mit der von Kea.
Ich habe Angst zu erkranken. Momentan habe ich natürlich auch Angst, dass Menschen, die ich liebe, erkranken.
Kea ist 35, arbeitet als Grafikerin, Texterin und Autorin. Und nebenbei bloggt sie. Wiederkehrendes Thema, ihr ständiger Begleiter, die Angst.
Ich habe das schon seit dem Kindergarten.
Mit 18 hatte sie ihre erste Panikattacke. Auslöser bei ihr? Die Angst vor Krankheiten.
Dass es so ein ganz starker Trigger für mich. Deswegen ist diese Corona-Situation oft auch so herausfordernd.
Angststörungen und eine Ausprägung davon die Panikattacke. Sie nehmen statistisch einen Spitzenplatz ein unter den psychischen Erkrankungen, nämlich Platz 1, noch vor Depressionen. Besonders betroffen sind Menschen wie Kea, bei denen die Angst direkt mit der Pandemie zu tun hat. Aber auch vollkommen andere Ängste, wie die vor engen Räumen, anderen Menschen oder die Angst davor, ausgelacht zu werden. All das wird durch die jetzige Situation verstärkt, sagt Camilla Jauchschara, Direktorin des Zentrums für Integrative Psychologie in Kiel.
Was wir aktuell beobachten, ist, dass sehr viele Menschen, die bislang noch nie aufgrund von psychischen Auffälligkeiten in Behandlung waren, sich mit der Frage nach Hilfe an uns wenden.
Konkrete Zahlen gibt es dazu leider noch nicht. Nachfrage bei der Techniker Krankenkasse. Antwort: einen außergewöhnlichen Anstieg von Krankschreibungen aufgrund psychischer Diagnosen wegen Corona sei fürs erste Halbjahr 2020 nicht festzustellen. Aber auch wenn die Zahlen aus Großbritannien nicht gemessen sind, sondern nur modelliert, auch wenn die Berichte von Kea und die Rückmeldungen auf ihre Blogbeiträge nur Einzelfälle sind, ist sich Camilla Jauchschara sehr sicher, dass wir bald schon genauer sehen werden, wie groß das Problem wirklich ist.
Hier sagt die Erfahrung, da wird etwas auf uns zukommen.
Nach Berechnungen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde leiden 15% der Deutschen an Angststörungen. Das macht 12 Millionen. Die Zahlen sind von 2017.
Das wird nicht weniger geworden sein.
Kea hat übrigens gerade eine Therapie bewilligt bekommen, nach monatelanger Wartezeit. Im Februar geht's los. Als sie das in ihrem Blog postet, bekommt sie zahlreiche Rückmeldungen. Von Leuten, die sich für sie freuen und von solchen, die selbst weniger Glück haben.
Da warten ganz, ganz viele Menschen, die akut ja wirklich auch belastet sind, dann Monate oder über ein Jahr teilweise.
Camilla Jauchschara glaubt, dass dieser Anstieg langsam und verzögert spürbar wird. Stress steigt, der Alltag gelingt, noch. Irgendwann dann aber nicht mehr. Gemeinsam mit der IKK Nord hat sie dazu eine App gegen Angststörungen entwickelt, inklusive VR-Brille. Der Name Invirto. Darin wird zum Beispiel eine enge Situation simuliert, in der die oder derjenige sich seiner Platzangst stellen muss und sie dann hoffentlich überwindet. Das ist eine Möglichkeit. Im Fall von Kea hat das Bloggen und Schreiben an ihrem Buch geholfen. Der Titel? Die Vögel singen auch bei Regen. Das Leben lieben trotz psychischer Erkrankungen.
Ohnmachtserfahrung sind wir nicht gewohnt in unserer meist privilegierten Situation hier in Deutschland. Und ich glaube, das macht vielen zu schaffen. Und ich wünsche mir einfach, dass diejenigen, die merken, oh, irgendwie Alleingespräche mit Freundinnen und der Familie, die können das gerade nicht richten, braucht da eben doch nochmal einen professionell ausgebildeten Menschen zum Gespräch, dass die einfach jemanden finden.
Unser NOVA-Reporter Stefan Beuting über das Coronavirus. Auch Angst ist ansteckend, habt ihr gerade erfahren, wie man vorsichtig mit sich und auch mit anderen umgehen kann.
Deutschlandfunk NOVA. Update.
Was ist denn da bitteschön los? Warum wollt ihr das alle auf einmal wissen? Also es hat in diesem Jahr eine krass verstärkte Suche gegeben bei Pinterest und zwar zu, Achtung, Schlagwort Eukalyptus und Adventskranz oder auch zu den Wörtern Eukalyptus, Deko, Wohnzimmer. Ja, und ihr merkt schon, ne? Einer ist immer dabei, der Typ, der so gut riecht, wenn man die Blätter aneinander reibt, und zwar ist es der Eukalyptus. Das ist jetzt schon seit ein paar Jahren ein größeres Ding, so rund um die Advents- und Weihnachtszeit. Die Frage ist nur, warum? Und warum ist es in diesem Jahr so viel mehr? Darüber habe ich gesprochen mit Sarah Hasenhündel, die ist Floristin. Sarah, ich glaube, Eukalyptus verbinden viele erstmal mit so ätherischen Ölen oder Erkältungsbad oder sowas, nicht unbedingt mit so einer hübschen Pflanzendeko. Haben wir den Eukalyptus vielleicht einfach alle unterschätzt all die Jahre?
Ja, auf jeden Fall. Der Eukalyptus hat so viele verschiedene Sorten und so viele verschiedene Blattformen, die Sorten mit sich bringen. Also rund, spitz, große Blätter, kleine Blätter, gräuliche Blätter, grünliche, bläuliche. Also der ist so umfangreich, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Und ich glaube, deshalb wird er so beliebt.
Hast du denn eine Ahnung, warum das ausgerechnet jetzt seit den letzten Jahren so ein Ding ist, ausgerechnet zur Weihnachtszeit? Hat das tatsächlich vielleicht auch was mit dem Geruch zu tun? Weil wenn man an den Blättern reibt, passiert ja wirklich was.
Also es hat zur Weihnachtszeit schon was mit dem Geruch zu tun, aber ich glaube, hauptsächlich rührt es von vor ein paar Jahren hat es mal angefangen mit einem Hochzeitstrend. und somit jetzt auch eben an den weihnachtlichen Festtafeln Platz nehmen darf.
Du hast das ja gerade schon gesagt, es gibt unfassbar viele Eukalyptusarten, ungefähr 600 weltweit, also ist eine Schätzung. Welche eignen sich denn jetzt besonders für die Deko, wenn du dir einen Eukalyptus ausguckst als Floristin? Worauf achtest du?
Es kommt halt darauf an, was ich für ein Erscheinungsbild möchte. Also zum Beispiel für eine Hochzeit nehme ich den Baby Blue. Der hat relativ kleine Blätter, wie der Name Baby ja schon sagt. Mhm. Dann den Cinerea, den würde ich jetzt zum Beispiel für Balkon oder Terrasse verwenden. Den gibt es auch als Pflanze, ist auch mehr oder weniger winterhart. Wenn man ein bisschen einpackt, dann schafft das schon. Zum Beispiel für Adventssträuße nehme ich gerne den Populus, weil der noch so kleine Früchtchen oben dran hat, so kleine Bärchen.
Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, der steckt bei mir gerade in der Vase. Der ist wirklich hübsch, sieht gut aus, ja?
Mhm.
Ja.
Auf jeden Fall. Und der spielt dann auch die Symbolik mit der Frucht und dem neuen Leben und dem Samen und so weiter noch eine Rolle. Der Silberdollar, der kommt dem Populus sehr nahe, nur eben ohne die Bärchen.
Mhm. Woher kommen die denn dann in der Regel? Also die Eukalyptuspflanzen oder die Blätter, die Äste? Kommen die? Wo hast du die her?
Also ich beziehe sie aus Italien. Mhm. Die wachsen praktisch auf den Plantagen direkt neben den Olivenbäumen. Ursprünglich kommen sie aus subtropischen Gebieten, aber für uns gezüchtet werden sie eben in Italien. Was für mich den Vorteil hat, dass ich weniger Transportweg habe.
Ich habe jetzt noch gelesen in einem Forum, da schreibt allerdings auch noch jemand, besser nicht Eukalyptus, Finger weg davon, weil, das schreibt er noch dazu, ist eine Monokultur. Und wir wissen natürlich auch, es brennt besonders gut, Australien, die großen Brände. Was könnte denn eine Alternative sein zum Eukalyptus, wenn ich es jetzt trotzdem noch hübsch haben möchte, aber mein schlechtes Gewissen sagt,
Ja gut, ich würde tatsächlich die Olive als Alternative ansehen, hat auch so ein bisschen diese spitzigen Blätter, die manche Eukalyptussorten haben. Auf der Rückseite ist sie grau, also jetzt allein vom Farbthema wäre sie schon eine nette Alternative. Und die Olive hat halt den Vorteil, dass die tatsächlich in Italien an den Olivenplantagen geschnitten wird, wo dann auch die Oliven dran wachsen. Sprich, man hat die Früchte, die verarbeitet werden und dann eben auch die Blätter und der Rückschnitt wird dann praktisch an uns verkauft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.